Im Bereich der grünen Ideologie und der sogenannten Friedensbewegung spielen Begriffe wie Frieden, Gewaltfreiheit und Abbau von Feindbildern eine zentrale Rolle. Dabei wird häufig mit der Bergpredigt und dem Gebot der Feindesliebe argumentiert. Was ist Feindesliebe aus christlicher Sicht und was ist sie nicht? Wir wollen im Folgenden klären, was der Begriff in der Bibel und insbesondere im Neuen Testament bedeutet und welche Folgen sich daraus ergeben. Das Griechische kennt mehrere Wörter für Feind. Im weltlichen, antiken Griechisch unterschied man zwischen Polemios und Echtros. Polemios war der Feind im Krieg, Echtros der persönliche Gegner, den ich hasse. Im Neuen Testament wird Polemios kaum gebraucht. Echtros hingegen erhält eine umfassendere Bedeutung als im weltlichen Griechisch. Dies hängt damit zusammen, dass das Neue Testament inhaltlich in der Tradition des Alten Testamentes und damit des hebräischen Denkens steht und sich nur formal an die griechische Sprache anschließt. Das hebräische Ojev im Alten Testament nun bezeichnete den persönlichen und den nationalen Feind, insbesondere den Feind Gottes und des Gottesvolkes Israel. Ojev wurde in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments in der Septuaginta fast durchweg mit Echtros wiedergegeben. Über diese Traditionskette, Altes Testament, Septuaginta, Neues Testament, ist die Bedeutung von Ojev für das neutestamentliche Echtros prägend geworden. Echtros hat dann allerdings vom neuen Bund in Christus her eine weitergehende Bedeutungsfüllung erfahren, insbesondere die Ausdehnung des Feindesbegriffs auf Feinde Christi und seines Volkes. So bezeichnet Echtros im Neuen Testament Verschiedenes. Erstens den persönlichen Feind in verschiedenen alltäglichen Lebensverhältnissen. So lesen wir zum Beispiel in Römer 12, Vers 20, wenn deinen Feind hungert, so speise ihn, dürstet ihn, so tränke ihn. Zweitens bezeichnet Echtros im Neuen Testament die Feinde Israels. Deine Feinde werden um dich, nämlich um Jerusalem, und deine Kinder einen Wall aufwerfen, dich belagern, heißt es in Lukas 19, Vers 43. Drittens bezeichnet Echtros im Neuen Testament die Feinde Gottes, Christi und des neutestamentlichen Gottesvolkes der Christen. So ist etwa in Philipper 3, Vers 18 die Rede von den Feinden des Kreuzes Christi. Man könnte hier noch viele weitere Stellen nennen. Viertens bezeichnet Echtros die Feinde der neutestamentlichen Gotteszeugen. So etwa in Offenbarung 11, Vers 5 bis 12 und Matthäus 10, Vers 36. Fünftens bezeichnet Echtros den nicht mit Gott versöhnten, natürlichen Menschen als Feind Gottes. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Jakobus 4, Vers 4. Und, wir werden auf die Stelle noch eingehen, Römer 5, Vers 10, mit Gott versöhnt, als wir noch Feinde waren. Und schließlich, sechstens, bezeichnet Echtros im Neuen Testament den Teufel. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Matthäus 13, Vers 39. Nachdem wir einiges zu Echtros, Feind, gesagt haben, wenden wir uns nun dem Begriff Liebe zu. Liebe in der Bibel. Nun, wie für Feind kennt das weltliche, antike Griechisch auch mehrere Begriffe für Liebe mit jeweils unterschiedlicher Bedeutung. Erstens Eros. Eros ist die leidenschaftliche Liebe, die den anderen begehrt. Man vergleiche den Begriff Erotik, der heute natürlich eine etwas andere Bedeutung in der öffentlichen Meinung bekommen hat. Eros aber im griechisch-antiken Sinne will alles bekommen und nichts geben. Der erotisch Liebende sucht sich wahllos seine Liebesobjekte, er strebt nach inniger Verschmelzung mit ihnen, immer seelisch, oft auch körperlich, ein Unterschied zur heutigen Auffassung, und er will im Sinnesrausch seinen eigenen Lebenshunger stillen. Erotische Liebe ist wesensmäßig untreu. Der Rausch wurde bei den Griechen in der Verehrung des Gottes Eros zur Religion. Platon und andere Philosophen versuchten, den Eros einem höheren Humanitätsideal unterzuordnen. So bezeichnete Platon die körperliche Schönheit, an der sich der Eros entzündet, als Wegweiser zum Göttlichen. Dennoch bleibt der Eros im griechischen Denken ein naturhafter Trieb zur eigenen Lebenssteigerung. Zweiter Begriff für Liebe im griechischen antiken Denken ist Philia. Philia ist die fürsorgende Liebe zwischen Freunden oder zwischen Göttern und Menschen. Sie ist nicht Trieb, sondern Aufgabe und Bestimmung. Hinter ihr steht der Gedanke der wechselseitigen Hilfe und Zuwendung, gemäß etwa dem lateinischen Spruch do ut des, das heißt, ich gebe, damit du gibst, also geben, um zu bekommen. Drittens gibt es für Liebe im Griechischen den Begriff Agape. Agape ist die auswählende, tätige und treue Liebe, die sich dem anderen bedingungslos schenkt. Sie will nichts und gibt alles. Sie ist nicht auf leidenschaftlichen Genuss aus, sondern sie will dem, den sie erwählt hat, helfen und für ihn da sein. Im vorbiblischen Griechisch ist kaum oder nur in sehr verschwommener Bedeutung von Agape die Rede, manchmal sogar gleichlautend mit Eros oder Philia gebraucht, während im neutestamentlichen Griechisch Agape der zentrale Liebesbegriff ist. Das neutestamentliche Wort Agape steht wie Echtros in der Tradition des Alten Testaments. Wo in der Septuaginta mit Agape übersetzt wird, steht im Hebräischen fast durchweg Ahaba. Ahaba bezeichnet erstens die leidenschaftliche Liebe zwischen Mann und Frau. Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich, heißt es im Hohen Lied, Kapitel 8, Vers 6. Zweitens bezeichnet Ahaba in der Septuaginta die selbstlose Freundestreue. Und Jonathan ließ nun David schwören bei der Liebe zu ihm, denn er hatte ihn so lieb wie sein eigenes Herz. 1. Samuel 20, Vers 17. Und drittens bezeichnet Ahaba das treue Festhalten an der Gerechtigkeit. Du liebst Gerechtigkeit. Psalm 45, Vers 8. Das alttestamentliche hebräische Wort Ahaba bzw. das griechische Agape in der Septuaginta umschließt somit den Reichtum aller drei Begriffe des weltlichen Griechisch für Liebe, Eros, Philia und Agape. Es weist aber auch gewichtige Unterschiede, sowohl Einschränkungen als auch Erweiterungen gegenüber ihnen auf, nämlich die folgenden vier. Erstens, das alttestamentliche Wort Liebe ist streng von den orgiastischen Fruchtbarkeitskulten der heidnischen Umwelt Israels abgegrenzt. Deshalb gibt es keine religiöse Verehrung des Eros. Zweiter Unterschied. Die alttestamentliche Liebe ist keine Allerweltsliebe wie der griechische Eros, sondern eine streng ausschließliche, exklusive Liebe. Gottes Liebe gehört seinem auserwählten Volk. Ihm bleibt er treu, wenn es seinen Bund und seine Gebote hält. Für das Verhältnis des Israeliten zu seinem Volksgenossen gilt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 3. Mose 19, Vers 18. Drittens, die tätige, rücksichtsvolle Liebe wird aber ausgedehnt auf den Fremden, der dem Volk Gottes angegliedert ist. So etwa in 2. Mose 20, Vers 10 und 2. Mose 22, Vers 20. Viertens, die Ahaba wird auch ausgedehnt auf den Feind, wenn er auf konkrete Hilfe angewiesen ist. Es handelt sich allerdings nur um einzelne Liebeserweise, die situationsgebunden bleiben. Beispiele: Wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen. 2. Mose 23, Vers 4 und 5. Oder: Hungert deinen Feind, so speise ihn. Dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser. Sprüche 25, Vers 21. Hier ergeht Liebe vor Recht. Hier steht der Mensch vor der Rechtsperson, aber es gibt keine umfassende, allgemeingültige Feindesliebe. Im Gegenteil, grundsätzlich wird gegen die Feinde Gottes, des Gottesvolkes und des Frommen das göttliche Gericht beschworen. So etwa in 2. Mose 34, Vers 12, 5. Mose 7, Vers 1, folgende, Psalm 109 und ähnlichen Stellen. Die Liebe macht in der Regel an der Grenze des Gottesvolkes Halt. Erst das Neue Testament bringt das radikal Neue. Die Feindesliebe, die grundlegend gilt, die völlig selbstlos und opferbereit ist. Sie wird von Jesus Christus vorgelebt und gelehrt. Sie wird ermöglicht durch die Liebe Gottes zu uns, als wir noch seine Feinde waren. Sie stößt aber auch weiterhin an Grenzen. Um diese drei Aspekte soll es nun im Folgenden gehen. Im Folgenden lese ich zunächst einmal aus der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 43 und 44. Jesus Christus spricht: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Jesus Christus erfüllt und überbietet das alttestamentliche Gesetz. Dies wird in den Gegenüberstellungen von Altem und Neuem, den sogenannten Antithesen, in der Bergpredigt deutlich. Nach den Antithesen bezüglich Töten, Ehebruch, Ehescheidung, Schwören und Wiedervergeltung folgt als sechste und letzte die Antithese zur Feindesliebe. Sie ist die Krönung und höchste Erfüllung der neuen, besseren Gerechtigkeit, die mit Jesus gekommen und ermöglicht ist. Wer aber soll die bessere Gerechtigkeit leben? Wem gelten das Gebot der Feindesliebe und die anderen Worte Jesu in der Bergpredigt? Betrachtet man allein das Matthäusevangelium, so ist die Antwort einfacher, als wenn man auch das Lukasevangelium einbezieht. Denn bei Lukas begegnen die Worte, die bei Matthäus in einer Rede stehen, einzeln und über weite Teile des Evangeliums verstreut, sodass nicht immer deutlich wird, wer angesprochen ist. Deshalb zunächst zu Matthäus. Ich zitiere Matthäus 5, Vers 1 und 2, den Beginn der Bergpredigt. Da steht: Als er, nämlich Jesus, aber die Volksmenge sah, ging er hinauf auf einen Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Soweit Matthäus 5, Vers 1 und 2. Es wird deutlich, dass alle Dabeistehenden Jesus hören konnten, aber nur seine Jünger angesprochen waren. Es handelte sich um keine Predigt, sondern eine Lehrunterweisung für die, die bereits in der Nachfolge standen. Man erinnere sich, Jesus lehrte und er lehrte sie, nämlich die Jünger. Deshalb wäre übrigens die Bezeichnung Berglehre dem gebräuchlicheren Wort Bergpredigt vorzuziehen. Auch bei der lukanischen Parallelstelle in der Feldrede wird das klar. In Lukas 6, Verse 17 folgende wird berichtet, dass sich viel Volk und seine Jünger um Jesus versammelt hatten. Dann heißt es vor den Seligpreisungen in Lukas 6, Vers 20: Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach. Die Worte Jesu gelten somit jedem, der in seiner Nachfolge steht. Wer noch nicht in der Nachfolge Jesu steht, wird durch das Hören der Worte gerufen, in die Nachfolge zu treten. Die Fernstehenden reagieren nicht mit der Annahme des Gehörten, sondern mit Erstaunen und Entsetzen, wie etwa am Ende der Bergpredigt deutlich wird, Matthäus 7, Vers 28, das Volk entsetzte sich, denn sie konnten das nicht verstehen. Er lehrte mit Vollmacht. Angesichts der Vollmacht Jesu erkennen sie ihre Ohnmacht. Angesichts der Forderungen Jesu erkennen sie ihr Überfordertsein. Für sie, für die Außenstehenden, gilt wirklich in ihrem Leben das Wort, du sollst deinen Feind hassen. Dieses Überfordertsein wird übrigens auch an den lukanischen Parallelstellen zur matthäischen Bergpredigt deutlich, die nicht in der Feldrede stehen. Zwar sind nicht immer die Jünger als Adressaten ausdrücklich genannt, aber nur für sie sind diese Forderungen, wenn auch nicht völlig erfüllbar, so doch wenigstens realistisch annehmbar. Ich fahre fort. Ein Gebot des Feindeshasses findet sich nun allerdings im Alten Testament nicht. Faktisch war aber die Situation in Israel zur Zeit Jesu so, dass man die größte Liebe dem zukommen ließ, mit dem man glaubensmäßig besonders verbunden war. Hier galt das Liebesgebot uneingeschränkt. Für den Andersglaubenden, den Fremden oder gar den Feind blieben, wie gezeigt, nur einige Liebeserweise übrig. Von den Rachepsalmen und ähnlichen Stellen im Alten Testament her schien es sich nahezulegen, solchen Menschen mit Hass, Verachtung und Vernichtung zu begegnen. Dies geschah denn auch im Verhalten vieler Schriftgelehrten und Pharisäer. Man vergleiche zum Beispiel Matthäus 23. Und, ausdrücklich formuliert in einer außerbiblischen Quelle, in der Gemeinderegel der Qumran-Essener, wo es heißt, ewigen Hass gegen alle Männer des Verderbens. Gemeint sind damit alle Nicht-Essener. Dieses Liebe-Hass-Schema, also Liebe den Freund, hasse den Feind, dieses Schema entspricht dem Gerechtigkeitsdenken des sogenannten natürlichen Menschen, des Menschen, der keine Versöhnung durch Gott erfahren hat. Die Versöhnung ist in Jesus Christus erfolgt. Seither gilt das Liebesgebot uneingeschränkt für das Verhalten jedes Christen gegenüber Andersdenkenden und auch gegenüber Andersglaubenden und Feinden jeder Art. Hass tötet, Liebe lädt ein. Liebe kann auch vor Recht ergehen. Dass dieses Gebot für Christen in Unterscheidung zu Nichtchristen Gültigkeit hat, wird vollends daran deutlich, dass Jesus im Zusammenhang mit dem Liebesgebot dazu aufruft, für sie, nämlich für die nichtchristlichen Verfolger, Fürbitte zu tun, wie wir es bereits gehört haben. Nun betrachten wir eine weitere Stelle aus dem Neuen Testament, aus dem Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 8 bis 10, wo es um die Versöhnung geht. Ich zitiere: Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Soweit Römer 5. Gottes Liebe in Christus ermöglicht die Liebe des Christen. Sicher scheitern nicht nur Nichtchristen, sondern auch Christen vielfach an den Geboten der Bergpredigt und bleiben sich gerade dadurch bewusst, dass sie ganz auf die Vergebung Gottes angewiesen sind. Aber in Christus ist der Grund gelegt, der die bessere Gerechtigkeit schon in diesem bösen Zeitalter Wirklichkeit werden lässt. Nun ist es nicht mehr die eigene kleine Kraft des Menschen, sondern Gottes Kraft, die Menschen anspornt, ihre Feinde zu lieben, ihren Schuldnern bedingungslos zu vergeben und so weiter. Aus der Gemeinde Christi heraus kommt die Einladung zur Erneuerung von Mensch und Welt. Was ist die Voraussetzung hierfür? Die Voraussetzung ist, dass Menschen da sind, die dieses Neuwerden an sich selber erfahren haben. Menschen, die, biblisch gesprochen, mit Gott versöhnt und gerettet sind. Diese Versöhnung und Rettung hat Gott in die Wege geleitet, als er seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat, als wir noch Sünder waren. Sünder ist in Römer 5 gleichbedeutend gebraucht mit Feinde. Gemeint sind alle Menschen in ihrer Gesamtheit, jeder Einzelne und doch die ganze Menschheit seit Beginn der Welt. Alle Menschen haben sich von Gott losgesagt. Sie wollen selber sein wie Gott, was etwa in 1. Mose 3 deutlich wird. Eine tiefe Kluft zwischen Gott und Mensch ist entstanden. Ohne Gemeinschaft mit Gott aber ist der Mensch der Sünde, dem Teufel, dem Tod und der ewigen Verlorenheit verfallen. Gott allein kann diese Kluft überwinden. Und er hat sie überwunden. Er legte das Todesurteil, das wir verdient hätten, auf Jesus und ließ ihn an unserer Stelle sterben. Am Kreuz Jesu Christi wurde die Feindschaft zwischen Gott und Mensch überwunden. Nun ist Vergebung unserer Schuld ermöglicht. Im Glaubenden wirkt Gott die Annahme des in der Versöhnung Geschehenen und damit die rechtfertigende Rettung. Deshalb erinnert der Römerbrief immer wieder an den Glauben. Das ist sein Thema. So wird Folgendes deutlich. Menschen, die versöhnt sind und denen diese Versöhnung im Glauben zur Wirklichkeit und Gewissheit geworden ist, solche Menschen haben Teil am neuen, ewigen Leben in Jesus Christus. Sie erhalten als in diesem neuen Leben Stehende von Jesus die Kraft zu einer neuen Existenz, in der Feindesliebe keine prinzipiell unerfüllbare Forderung mehr sein muss. Von der Liebe Gottes getragen, erfahren sie die Worte von der Feindesliebe nicht als knechtendes Gesetz, sondern als freimachenden Zuspruch, als Zuspruch, die in Christus erfahrene Liebe an andere weiterzugeben. Sie sind versöhnte Versöhner. Darum werdet vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, spricht Jesus Christus in Matthäus 5, Vers 48. Vollkommen meint hier nicht perfekt, sondern ganz. Ganz eins mit Gott in der Liebe. Gott ist in Jesus erkennbares Vorbild und Kraftquelle hierzu für jeden, der ihn zum Vater hat. Jesus selbst hat seine Feinde bedingungslos geliebt, selbst dann noch, als sie ihn verspotteten, schlugen und in den Tod schickten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, betete er am Kreuz im Blick auf seine Peiniger und Henker. Lukas 23, Vers 24. Natürlich spricht die Bibel auch vom Zorn Gottes und auch Jesu Christi, zum Beispiel in Matthäus 23. Aber das darf nicht mit Hass verwechselt werden. Jesus zürnt aus Liebe zu den verführten Menschen, auch aus Liebe zu den verführten Verführern, aber er hasst sie nicht. Nachgiebigkeit gegenüber Verführung und Lüge wäre gerade keine Liebe, sondern rücksichtslose Geringschätzung von Menschen. Und nun stellt sich die Frage, gibt es Grenzen der Feindesliebe? Nun, die Grenze bezüglich der Gültigkeit des Gebots der Feindesliebe verläuft nicht prinzipiell zwischen Christen und Nichtchristen. Auch Nichtchristen sind zur Feindesliebe eingeladen. Auch das Volk in der Unterschiedenheit von den Jüngern hört die Bergpredigt. Und Nichtchristen können sie oftmals praktizieren, manchmal sogar besser als Christen. Aber was ist der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass für den, der die Kraft des Evangeliums nicht erfahren hat, dass für diesen der Ruf zur Feindesliebe ein knechtendes Gesetz ist und kein befreiender Zuspruch. Wir erinnern uns, es heißt in Matthäus 7, das Volk entsetzte sich, es erstaunte über seine Lehre. Deshalb ergeht im Neuen Testament vor der Lehre der Gebote zuerst die freimachende Verkündigung des Evangeliums, verbunden mit dem Ruf in die Nachfolge Jesu Christi. Aus Feinden Gottes sollen Jünger und aus Jüngern sollen Liebende werden. Wo die Stufe des Jüngerseins fehlt, da bleibt die Feindesliebe eine verkrampfte, gesetzliche Sache und in Gottes Augen ein frommes Werk, das nicht rechtfertigen und auch nicht retten kann. Feindesliebe an sich ist aber für den Nichtchristen keineswegs unmöglich. Eine unumstößliche Grenze für die Feindesliebe besteht aber da, wodurch sie der Macht des Bösen Raum gegeben würde. Gegenüber dem Teufel und seinen Mächten gibt es keine Liebe. Gegen böse Taten sind Ordnungsmächte von Gott eingesetzt. Würde man dem Bösen Raum geben, so würde man das Gute preisgeben und aus Liebe gegenüber dem Bösen die Liebe gegenüber dem Guten fallen lassen. Man muss hier zwischen Gut und Böse scheiden und sich für das Gute entscheiden. Sicher ist es nicht immer einfach zu entscheiden, was gut und was böse ist. Dennoch sagt es auch Nicht-Christen ihr Gewissen, vorausgesetzt, dass es nicht verroht ist. Man vergleiche hierzu etwa Römer 2, die Verse 13 folgende. Das Gesetz ist ihnen in ihr Herz geschrieben. Nach Römer 13, Vers 1 bis 7, ist die von Gott eingesetzte Instanz, die in der Welt dem Bösen wehren soll, die Obrigkeit, heute würde man sagen Staat, Regierung, Ordnungsmacht. Dieser Obrigkeit soll man sich in kritisch begleitender Mitsprache unterordnen, auch wenn sie nicht perfekt ist und nie perfekt sein wird. Denn, so steht es in Römer 13, Vers 4, sie wehrt der Unordnung, wenn nötig auch mit Gewalt. Sie trägt das Schwert nicht umsonst, sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe, das heißt zum Zorn Gottes über den, der Böses tut. Zitat Ende. Die Grenze des Gehorsams gegenüber der Obrigkeit ist allerdings da erreicht, wo die Obrigkeit selber böse wird, wo sie Gottes gute Ordnungen bewusst bekämpft und für Kritik an ihren Vorgehen nicht mehr offen ist. Dann gilt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Das Verhalten des Christen seinerseits in einer solchen Lage wird aber auch dann von der Feindesliebe geprägt sein müssen. Liebe kann nun allerdings auch Verweigerung gegenüber einer widergöttlichen, bösen Obrigkeit bedeuten, und zwar auf den Gebieten, die mit dem christlichen Glauben in Widerspruch stehen. Das Ziel einer solchen Verweigerung wird ein zweifaches sein. Erstens, dieser Obrigkeit ein Zeichen zu setzen, dass sie auf bösem Weg ist. Und zweitens, den übrigen Mitmenschen ein Zeichen zu setzen, damit sie vom bösen Weg der Obrigkeit fernbleiben. Für einen Christen bedeutet Widerstand nicht Gewalt, sondern Leiden. Leiden um der Liebe zu den Verirrten willen, Leiden um der Feindesliebe willen. Die Bibel sagt uns, rächet euch selber nicht, meine Lieben, sondern gebet Raum dem Zorn Gottes. Römer 12, Vers 19. Und lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Römer 12, Vers 21. Wer dennoch als Christ im äußersten Notfall und nach sorgfältiger Gewissensprüfung Gewalt befürwortet, wie zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer unter dem Nationalsozialismus, der tut dies im Bewusstsein, selbst schuldig zu werden, um ein unerträgliches Übel von anderen abzuhalten oder abzuwehren. Viele Gedanken des Vorgenannten finden sich bei Martin Luther in seiner Schrift von weltlicher Obrigkeit. Auch Karl Barth, der eine andere Ausgangsposition als Luther hat, sieht klar die Grenzen der Feindesliebe in der unheiligen Welt. Barth schreibt in seinem Buch Christengemeinde und Bürgergemeinde folgendes, ich zitiere, die Wohltat, die sie, die Christengemeinde, anerkennt, besteht in der durch die Existenz der politischen Gewalt und Ordnung stattfindenden äußerlichen, relativen und vorläufigen Heiligung der unheiligen Welt. Zitat Ende. Nun fasse ich zusammen. Die bedingungslose, sich selbst schenkende Liebe zum Feind findet sich allein in Leben und Lehre Jesu Christi begründet. Jesus Christus ermöglicht uns die Feindesliebe, weil wir durch seinen Opfertod am Kreuz mit Gott versöhnt worden sind, als wir noch Feinde, Sünder, von Gott Getrennte waren. Der Überwinder der Feindschaft zwischen Gott und Mensch will auch die Überwindung der Feindschaft zwischen Mensch und Mensch. Er nimmt uns deshalb als Glaubende in sein Versöhnungswerk hinein und macht uns zu versöhnten Versöhnern. Er trägt uns und schenkt uns Kraft zur bedingungslosen Liebe. Wenn wir dennoch versagen, dürfen wir auf sein vergebendes Erbarmen vertrauen. Sind wir mit Jesus verbunden, so trifft uns das Gebot der Feindesliebe nicht mehr als bedrückendes Gesetz, sondern als freimachender Zuspruch, auch anderen die Liebe Gottes weiterzugeben, die wir in Jesus erfahren haben. Feindesliebe findet ihre Grenze am Bösen in der Welt. Der Christ ist gerufen, dennoch zu lieben oder als einer, der sich dem Bösen verweigert, zu leiden. Die Obrigkeit und auch der Christ im Amt aber muss das Böse und den Bösen aktiv bekämpfen, aus Liebe zu dem schutzbedürftigen Guten. Für den Staat gilt es in erster Linie, die Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten. Mehr kann er nicht tun, weil nicht alle Christen sind, die in der Liebe Christi stehen oder stehen sollten. In Sachen Gerechtigkeit allerdings sollte der Staat immer dann Milde walten lassen, wenn Aussicht besteht, dass der Böse durch die Erfahrung verzeihender Liebe zurechtgebracht wird. Konkret heißt dies Folgendes. Als Christ antworte ich dem, der mich persönlich verflucht, hasst, beleidigt und verfolgt mit Liebe. Stehe ich aber in einem Amt, das mir aufträgt, andere Menschen vor Verbrechen, Terror, Mord und Unrecht zu schützen, dann muss ich wie jeder Nichtchrist in dieser Position das Böse bekämpfen. Die Liebe zum Bösen oder Feind darf auf keinen Fall die Liebe zum guten Freund oder Bruder verdrängen, wo Gut und Böse miteinander in Konflikt stehen. Zum Schluss die Frage, gibt es Feindesliebe zwischen Völkern und Staaten? Antwort: Nein. Angesichts vieler gegensätzlicher Weltanschauungen und Machtblöcke, sowie angesichts der Herrschaft des Bösen in der Welt, man vergleiche hierzu einmal Epheser 6, die Verse 10 folgende, muss man sagen, dass Feindesliebe im Zwischenstaatlichen wie in jedem politischen Bereich Utopie bleiben wird. Andererseits sollte es angesichts der alles bedrohenden Atomwaffenarsenale und auch anderer Waffen und angesichts der Grausamkeit jedes Krieges, wenn es Gott schenken möge, keinen Kriegsanlass, auch nicht zu einem sogenannten gerechten Krieg mehr geben. Ohne die Grenze zwischen dem Evangelium und nichtchristlichen Religionen und Weltanschauungen zu verwischen, sollten gerade Christen das Gespräch mit andersdenkenden Einzelnen und Regierungen suchen. Sie sollten ihrer Sache gewiss, ohne Furcht, die Botschaft von der Liebe Jesu weitersagen und weitertragen. Christen in allen Ländern sind gerufen, ihre Regierungen auf das Liebesgebot Jesu hinzuweisen und sie zur Versöhnungsbereitschaft zu bewegen. Diese Versöhnung darf nicht auf Kosten der christlichen Wahrheit erfolgen. Im Gegenteil, sie muss und kann allein von der Mitte des Evangeliums ausgehen, von der in Jesus Christus in die Welt gekommenen Liebe. Nun folgen einige praktische Beispiele für Feindesliebe. Die Liebe sei ohne Heuchelei, so heißt es in Römer 12, Vers 9. Aber was ist das, Liebe ohne Heuchelei? Und wie kann ich zu dieser Liebe und zur Feindesliebe gelangen, ganz persönlich? Nun, vielleicht ist es Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch schon einmal so gegangen, wie mir. Bei einer Veranstaltung traf ich Herrn Müller. Den Namen habe ich jetzt geändert. Herrn Müller hatte ich einige Jahre nicht mehr gesehen. Nun aber kam mir plötzlich in Erinnerung, dass er mich einmal bei jemandem verleumdet hatte. Ein Gefühl der Bitterkeit und Wut stieg in mir hoch. Ich wusste zwar um die Gebote, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und liebet eure Feinde, aber ich schaffte es nicht, mich daran zu halten. Und was tat ich? Ich setzte eine Maske auf, ging auf Herrn Müller zu, weil ich ihm nicht mehr aus dem Weg gehen konnte, und begrüßte ihn mit gespielter Freundlichkeit. »Hallo, wie geht es Ihnen? Schön, dass wir uns wiedersehen«, sagte ich mit meinem Mund. Aber im Herzen dachte ich, hoffentlich verschwindet der bald wieder aus meinem Blickfeld. Erst nachher wurde mir klar, welche Niederlage ich in diesem Moment erlitten hatte. Wie schrecklich ist es, wenn Liebe nur gespielt wird. Wenn wir in der Heuchelei leben, gerade auch unter Christen, gibt es eine Art Dienstliebe nach dem Motto, ein Christ ist immer im Dienst. Er muss zu allen Menschen freundlich sein, auch wenn es ihm gar nicht danach zumute ist, auch wenn er diesen oder jenen Menschen unsympathisch findet. Er will ja seinem Herrn nachfolgen und ihn bezeugen. Er will andere Menschen durch Freundlichkeit und Liebe gewinnen. Wie schnell wird hier die gute Absicht zum Betrug und zum Selbstbetrug? Man kann sich ganz gut an die Heuchelei gewöhnen. Man kann dauernd eine Maske mit sich herumtragen. Aber ich denke, im tiefsten Grund des Herzens bleibt ein unbefriedigendes Gefühl, eine schmerzliche Zerrissenheit. Da tobt ein innerer Kampf. Und diese Zerrissenheit, dieser Kampf im eigenen Herzen wird mir erst richtig bewusst, wenn ich in das Licht des Wortes Gottes trete. Da heißt es zum Beispiel, die Bruderliebe soll herzlich sein, aber oft ist sie eher förmlich. Da heißt es, ich soll dem anderen mit Ehrerbietung zuvorkommen, aber meine eigene Ehre ist mir wichtiger. Da heißt es, ich soll gastfreundlich sein, aber in Wirklichkeit habe ich lieber meine Ruhe. Da heißt es, ich soll meine Feinde segnen, aber im Grunde wünsche ich ihnen nichts Gutes. Ich merke das und leide darunter, dass ich von mir aus gar nicht vollkommen lieben kann. Ich kann von mir aus nicht die Feinde lieben. Ich kann von mir aus nicht andere höher achten als mich selbst. Ich kann von mir aus nicht von Herzen gastfrei sein. Ich kann von mir aus nicht weinen mit den Weinenden, wenn ich im Grunde gerade fröhlich bin, und ich kann von mir aus nicht fröhlich sein mit den Fröhlichen, wenn es mir zum Heulen zumute ist. Ich kann mich höchstens dazu zwingen, aber ich kann es nicht von Herzen tun. Ich kann mich auch nicht selber demütig machen. Diese und weitere Früchte einer echten, ungeheuchelten Liebe kann ich und können auch Sie nicht aus eigener Kraft hervorbringen. Sie fragen, gibt es dann aber noch Hoffnung für diese Welt, Hoffnung für Sie und für mich, Hoffnung für echte, ungeheuchelte Liebe? Ich antworte, diese Hoffnung gibt es. Echte Liebe bekommen wir, wenn wir uns mit ihr beschenken lassen. Gott will uns diese Liebe schenken. Er gibt sie uns gratis. Er gibt sie uns, indem er durch seinen Geist in uns Wohnung nimmt und Früchte des Geistes, Werke des Glaubens durch uns hervorbringt. Dieses Geheimnis finde ich in den folgenden Worten der Bibel besonders deutlich zum Ausdruck gebracht. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Und im ersten Johannesbrief lesen wir in Kapitel 4: Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und im Römerbrief heißt es in Kapitel 12: Seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Ich von mir aus schaffe es nicht, jemanden zu lieben, der mir unsympathisch ist. Aber ich kann zu Gott beten. Ich kann Gott um Kraft bitten. Gottes Geist schafft es, die Liebe in mir zu erwecken. Diejenige Liebe, die Mauern der Ablehnung, des Hasses und der Feindschaft überspringt. Gott kann mein Denken, mein Handeln und meine Gefühle verändern. Er kann mich öffnen für Menschen, denen gegenüber ich mich gefühlsmäßig verschließen würde. Er kann mich befähigen, anderen mehr Ehre zu erweisen als mir selber. Er kann mein Herz öffnen, damit ich für andere offene Türen habe. Er kann mein Herz sogar für meine Feinde öffnen und das Herz meiner Feinde für mich. So, nur so ist Versöhnung möglich, nur so ist Frieden möglich. Bitten Sie Gott doch um diese Kraft. Vertrauen Sie Ihr ganzes Leben seiner Liebe und Fürsorge an. Sicherlich werden Sie und ich in dieser Welt keine vollkommene Liebe erlangen. Wir werden immer wieder versagen, aber wir dürfen fröhlich in Hoffnung und geduldig in Trübsal uns an den klammern, der gekommen ist, um uns aus dieser Welt des Versagens zu erretten. An ihn klammern, der wiederkommen wird, um uns zum Ziel der vollkommenen Liebe zu führen, Jesus Christus. Das Maß der Liebe hängt davon ab, wie weit wir ihm Raum in unserem Leben geben. Er steht an der Tür unseres Herzens und klopft an, damit wir ihm auftun. Er kann uns verwandeln. Er kann uns bei eigenem Versagen wieder aufhelfen. Er kann zerbrochene Beziehungen heilen. Dass die von Gott gewirkte Liebe selbst tiefe Gräben der Feindschaft überbrücken kann, zeigt eine Geschichte, die uns aus China berichtet wird. Ein Christ in Südchina bewirtschaftete ein Reisfeld auf halber Höhe eines Berghangs. In China wird ja viel Reis angebaut. Die Reispflanzen benötigen reichlich Wasser, um einen guten Ertrag zu erbringen. In der Trockenzeit pumpte der Christ das Wasser durch ein Tretrad vom Bewässerungsgraben auf sein Feld hinauf. Unterhalb von seinem Grundstück lagen die zwei Felder seines Nachbarn. Die Grenze wurde durch einen aufgeschütteten Erdwall gebildet. Eines Nachts durchstach der Nachbar mit einem Spaten den trennenden Erdwall und das Wasser floss vom Grundstück des Christen auf seine Felder hinab. Als der Christ am nächsten Morgen kam und sein Feld bearbeiten wollte, erschrak er gewaltig. Was ist denn hier passiert? Dachte er zunächst. Dann aber dämmerte es ihm und eine ohnmächtige Wut stieg in ihm auf. Warte nur, dir werde ich es heimzahlen, brummte er vor sich hin. Doch dann erinnerte er sich an seinen christlichen Glauben und an Vergebung. Er schluckte tief und versuchte, die ganze Geschichte zu vergessen. Vielleicht war es ja auch nur ein schlechter Scherz. Doch diese Illusion hielt nur einen Tag lang vor, denn am nächsten Morgen war das Gleiche passiert. Jetzt konnte es kein Scherz mehr sein. Der Christ beschloss, vorerst nichts zu sagen. Innerlich freilich hat er ganz schön gekocht. Als am dritten und vierten Tag wiederum der Erdwall durchstochen war, wäre er am liebsten losgerannt und hätte den bösen Nachbarn zur Rede gestellt. Aber eine innere Stimme hielt ihn zurück und sagte: Tu es nicht, rede zuerst mit anderen Christen. So traf er sich mit den Ältesten seiner Gemeinde. Er erzählte ihnen, was ihm widerfahren war, und meinte: Ich habe versucht, geduldig zu sein und keine Vergeltung zu üben. Aber ist das richtig? Der hält mich doch zum Narren. Die Ältesten hörten betroffen zu. Dann beteten sie miteinander. Nach dem Gebet erhob sich langsam ein sehr alter Mann. Dieser sagte nur wenige Worte. Aber diese Worte gingen allen Versammelten tief zu Herzen. Sie lauteten: Wir sind armselige Christen, wenn wir immer bloß versuchen, das Richtige zu tun. Nein, als Christen können wir mehr tun als das, was nur richtig ist. Lasset uns lieben. So die Worte des Ältesten. Was geschah? Am nächsten Morgen ging der Christ, der das Reisfeld besaß, wieder hinaus, um es zu bewirtschaften. Wieder war das Gleiche geschehen wie an den Tagen zuvor. Nun aber tat er etwas ganz Außergewöhnliches. Am Morgen bewässerte er zunächst die Felder seines feindlichen Nachbarn. Am Nachmittag versorgte er sein eigenes Grundstück. Als der Nachbar in der Nacht wieder kam, um sein böses Werk auszuführen, war er völlig verblüfft. Er fragte sich: Was hat ihn denn nur bewogen, meine Felder mit zu bewässern? Der Nachbar wurde so fragend, dass er zu dem Christen hinging, sich bei ihm entschuldigte und ihm versprach, nie wieder den Erdwall zu durchstechen. Aber es geschah noch mehr. Der ursprünglich böse Nachbar öffnete sich dem Glauben, der eine solche Tat der Feindesliebe ermöglicht hatte. Nun folgt noch ein weiteres Beispiel für Vergebung. Vor längerer Zeit besuchte ich ein Haus, in dem ein alter Mann und eine alte Frau miteinander wohnten. Zunächst dachte ich, es sei ein Ehepaar, aber dann erfuhr ich, dass es sich um leibliche Geschwister handelte. Beide waren ledig geblieben und wohnten immer noch miteinander im elterlichen Gebäude. Der alte Mann erzählte, dass er gerade mit einem Magengeschwür im Krankenhaus gelegen habe. Als ich nach den Ursachen dieses Leidens fragte, brach es aus ihm heraus. Seit 40 Jahren lebt er mit dem Vorwurf, sein Vater und seine Schwester hätten ihn vom Heiraten abgehalten. Sie haben mir mein ganzes Leben verpfuscht, rief er weinend. Seine Schwester sah das ganz anders und litt unter seinen ständigen Angriffen. All die Jahre über hatte sich eine Verbitterung angestaut, die jetzt zur Krankheit geworden war. Die Ursache war die Unfähigkeit zur Vergebung bei ihm und bei ihr. Als Antwort auf diese Not las ich ihnen die Botschaft aus Psalm 130, wo es heißt: Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du die Sünden zurechnest, Herr, wer kann bestehen? Doch bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich betete innerlich, dass diese Botschaft nicht auf taube Ohren treffen möge und dass sich die über Jahrzehnte hin verhärteten Herzen dem Vergebungswort der Bibel öffnen. Tatsächlich gab es dann auch nach einem längeren Gespräch an diesem Tag einen kleinen Fortschritt. Bruder und Schwester konnten einander wieder besser in die Augen sehen. Aber eine umfassende innere Heilung wird noch längere Zeit viel Geduld und Gebet benötigen. Mir wurde bei dieser Begegnung klar, wie zerstörerisch Unversöhnlichkeit ist. Und diese Unversöhnlichkeit nimmt heute überhand. Ich denke etwa an den Kleinkrieg in vielen Ehen und Familien Land auf Land ab, auch unter Christen, der die besten Kräfte für das Reich Gottes raubt. Ich denke an Reibereien und Streitigkeiten unter Schulkameraden, Studien- oder Arbeitskollegen. Ich denke leider auch an den Streit in manchen christlichen Gemeinden. Und ich denke an manche bittere Wurzel und Verhärtung in meinem eigenen Herzen. Man könnte weinen darüber. Deshalb möchte ich mir selbst und allen, die unter Verbitterung, Verhärtung und Unversöhnlichkeit leiden oder schon damit zu tun gehabt haben, zurufen: Wirf dein zu Stein gewordenes Herz auf das Kreuz Jesu, damit es dort zerbricht, und lass dich mit einem neuen Herzen aus Fleisch beschenken. Versenke deine eigenen Sünden und die deiner Mitmenschen ins Meer der Gnade und fische sie dort nicht mehr heraus. Wer an Jesus Christus glaubt und ihm seine Sünden bekennt, empfängt Vergebung, volle Vergebung. Bete deshalb bewusst und mit ehrlichem Herzen Folgendes aus dem Vater Unser: Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Mir geht es so, immer wenn ich dieses bewusst bete, kann ich auf den anderen nicht mehr so böse sein wie vorher, sondern gehe mit Gottes Hilfe mit ausgestreckter Hand auf ihn zu. Ob der andere diese Hand dann annimmt, ist eine andere Frage. Aber ich meinerseits habe aus der Kraft Jesu heraus das mir Mögliche versucht. Die Auswirkungen der Vergebung sind wunderbar. Man hat einen Menschen zurückgewonnen, den man vielleicht schon als seinen Feind betrachtet hatte. Neue Lebensfreude entsteht. Eine übersprudelnde Kraft zum Arbeiten und zum Dienst wird frei, die vorher unter lähmenden Problemen verschüttet gelegen hatte. Der versöhnte Mensch empfängt eine ganz neue Ausstrahlung und, falls er Christ ist, eine ganz andere Vollmacht, um von der Liebe Jesu Christi zu zeugen. Mitmenschen, die derartig veränderte Menschen sehen, werden von der Freude und Liebe angesteckt, die von diesen ausgeht. Wenn in zerrütteten Ehen die Partner wieder zusammenfinden, ist das auch ein Segen für die Kinder. Wenn sich Arbeitskollegen wieder vertragen, geht die Arbeit viel leichter von der Hand. Wenn man in der christlichen Gemeinde stärker auf das Gemeinsame als nur auf das Trennende blickt, werden Gräben überwunden. Frucht darf von dieser Gemeinde ausgehen. Frucht, die man vorher vielleicht lange nicht mehr gesehen hat oder nicht mehr zu erhoffen wagte. Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte, betet der Psalmist. Es ist ein mächtiger Gott, der Sünden vergeben kann. Der Sünder, der sich nicht vor ihm beugt, denkt an ihn im tiefsten Inneren voller Furcht. Doch derjenige, der Vergebung empfangen hat, steht vor Gott voll Ehrfurcht und Staunen. Er sagt: Der mächtige Gott, der so groß ist, dass ich mich vor ihm fürchten müsste, er hat sich über mich erbarmt und mir vergeben. Ich kann ihn nur anbeten vor Dankbarkeit und Freude. Die Auswirkungen der Vergebung lassen sich vergleichen mit einem Leben, das neu beginnen darf. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, schreibt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief. Im Blick auf den Menschen, der die Versöhnung in Christus in Anspruch genommen hat. Lassen doch auch Sie sich heute von dieser Vergebungsbereitschaft und Feindesliebe beschenken. Gehen Sie auf einen Menschen zu, dem Sie lange Zeit aus dem Weg gegangen sind. Bitten Sie Gott um eine passende Gelegenheit und tun Sie diesem Menschen etwas Gutes. Reichen Sie ihm die Hand
zum Neuanfang.